Das ist das Ziel der Mainstream-Altersforschung. Die meisten Forscher wollen nicht das Leben an sich verlängern, sondern die Gesundheitsspanne verlängern. Die Annahme ist, dass das Gesamtleben konstant bleibt. Das ist allerdings nur eine Annahme. Wenn man das gesunde Altern verbessert, könnte es sein, dass man länger lebt, der Verfall aber nur hinausgezögert wird, vielleicht um ein Jahrzehnt oder so.
Was geht? Der Podcast, in dem dich Elmar Stracke durch die Geschichte und Gegenwart des Alters führt und dich mit Anekdoten und Funfacts ausstattet, damit du bei der nächsten Party ganz sicher nicht alt aussiehst.
Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Alter, was geht? In der heutigen Folge, und ich weiß, ich sag häufig, es ist eine besondere Folge, aber diesmal ist sie wirklich ganz besonders, gehen wir erstmal einer Gewissheit auf den Grund, die die meisten dann doch nicht so wahrhaben wollen, vielleicht gar nicht wahrhaben können. Der Tod. Wir alle sterben. Aber als Gesellschaft verdrängen wir das ganz gerne, insbesondere in der Moderne und in westlichen Gesellschaften. Und auch als Individuum ist es vielleicht besser, nicht ständig über den Tod nachzudenken. Vielleicht müssen wir das auch verdrängen, denn wir wissen gar nicht, wie es ist zu sterben. Der Tod ist ja immer der Tod der anderen. Aber diesen philosophischen Fragen gehen wir nur am Rande nach in dieser Folge. Wir machen vielmehr einen Schritt zurück. Warum sterben wir überhaupt? Warum leben wir nicht ewig? Man muss ja mal Dinge hinterfragen dürfen. Niemand könnte das besser erklären als unser heutiger Gast. Nicht, weil er schon besonders viel Todeserfahrung hätte, sondern weil seine Forschung genau dort ansetzt. Ich freue mich riesig, den Biologen Venki Ramakrishnan bei Alter, was geht, begrüßen zu dürfen. Er lebt und forscht vor allem in Cambridge, Großbritannien, und erhielt 2009 dafür den Nobelpreis für Chemie, für seine Forschung zu Ribosomen. Und darauf aufbauend hat er sich dann auf die Reise gemacht, um mit den führenden Köpfen der Wissenschaft dieser Frage auf den Grund zu gehen und in seinem neuesten Buch zu verarbeiten, welches dann den Titel trägt »Warum wir sterben«. Insofern sprechen wir über die biologischen und chemischen Prozesse, ebenso wie über gesellschaftliche Auswirkungen, die Grenzen zwischen Scharlatanerei und seriöser Forschung und dem, was wir seriöserweise erhoffen dürfen in der Zukunft, also möglicherweise oder vielleicht auch nicht unsere Chancen im Äther der digitalen Wolke oder im Tiefkühler ewig zu leben, wie es die Tech-Propheten im Silicon Valley vorschlagen. Im Funfact lernen wir außerdem, warum es zwar keine gute Idee ist, die Gehirne der eigenen Verwandten zu essen, genau das aber zu medizinischen Durchbrüchen führte. Auch wenn sich das wahrscheinlich nicht wiederholen lässt. Und ihr werdet noch etwas merken, was besonders ist. Wir sprechen nämlich nicht so wie immer, so wie jetzt, sondern auf Englisch. Und in dieser Episode habe ich deswegen zwei Versionen hochgeladen. Einmal das Original auf Englisch und einmal diese Folge, die ihr jetzt gerade hört, bei der eine deutsche Übersetzung drüber gelegt ist. Insofern könnt ihr da ganz frei wählen, was euch lieber ist und woran ihr am meisten Freude habt. Und ich hoffe, davon habt ihr eine ganze Menge. Insofern viel Spaß beim Zuhören. Herr Ramakrishnan, ich freue mich sehr, mit Ihnen hier zu sein. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und bei Alter, was geht, dabei sind.
Vielen Dank, es ist mir eine Freude.
Ihr neuestes Buch trägt den Titel »Warum wir sterben«. Wenn man es liest, könnte man allerdings auch denken, der Titel könnte »Warum wir altern« lauten. Warum haben Sie sich für diesen Titel und nicht für den anderen entschieden?
Weil ich denke, dass der Tod das Ende ist. Altern ist ein viel schwierigerer Prozess. Es ist ein kontinuierlicher Prozess und kein festgelegter Endpunkt, während der Tod das Endziel ist. Ich glaube, die Menschen sind an diesem Endpunkt interessiert. Deshalb denke ich, dass der Titel »Warum wir sterben« einprägsamer ist.
Und während wir hier dabei sind zu altern, was haben Sie herausgefunden? Vielleicht in aller Kürze. Warum altern und warum sterben wir?
Altern ist eine Ansammlung von Veränderungen und Defekten, Schäden und Veränderungen. Nicht alle Veränderungen würde man technisch als Schaden bezeichnen, aber sie alle führen dazu, dass Dinge nicht mehr optimal funktionieren. Das ist der ganze Prozess des Alterns. Wenn es schließlich so weit kommt, dass ein kritisches System wie das Herz oder das Gehirn versagt, kann der Organismus nicht mehr als kohärente Einheit existieren. Es ist auch interessant, dass Millionen unserer Zellen sterben, während wir leben, und wir merken es nicht einmal. Tatsächlich müssen viele davon sterben, um eine normale Funktion des Körpers zu gewährleisten. Im Gegensatz dazu sind zum Zeitpunkt des Todes die meisten unserer Zellen noch lebendig. Was bedeutet es also, wenn man sagt, man stirbt? Man könnte ja seine Organe spenden, und sie würden in einem neuen Körper weiterarbeiten, richtig? Es bedeutet, dass man nicht mehr als ganzheitliches Individuum funktionieren kann.
Einmal habe ich einen Vergleich mit einem Auto gelesen, so etwas wie, man kann jedes Teil eines Autos austauschen, aber irgendwann ist es einfach vorbei. Man kann kein Ersatzteil mehr einbauen, das Auto ist einfach kaputt. Würden Sie sagen, dass das ein nützlicher Vergleich ist?
Ich denke, das Auto ist ein etwas vereinfachter Vergleich, weil ein Auto aus sehr definierten Teilen besteht. Man kann neue Teile kaufen, man kann ein Auto sogar komplett aus neuen Chassis wieder aufbauen. Ich habe das einmal mit meinem Fahrrad gemacht, nur der Rahmen ist derselbe geblieben, aber es hat neue Räder und neue Gänge, und sogar der Rahmen wurde neu lackiert. Aber bei einem Körper ist es anders. Ein Körper ist viel komplexer und vernetzter. Alle Teile des Körpers sind miteinander verbunden, und es gibt Kommunikation auf vielen verschiedenen Ebenen, von der molekularen Ebene bis hin zu den Geweben und dem gesamten Organismus. Diese verschiedenen Ebenen sprechen alle miteinander, sie existieren nicht isoliert. Deshalb denke ich, dass es komplexer ist als ein Vergleich mit einem Auto.
Mir gefällt die Analogie, die Sie in Ihrem Buch verwenden, indem Sie den menschlichen Körper mit einer Stadt vergleichen. Insbesondere auch aus der Perspektive der existenziellen Philosophie. Niemand kann sich vorstellen, dass man selbst stirbt. Das sind immer nur die anderen, die sterben. Und wir können uns auch nicht vorstellen, in einer Stadt zu leben, die eines Tages nicht mehr existieren oder verlassen sein wird.
Ich verwende tatsächlich einen Vergleich selbst mit einem einfachen Lebewesen wie einer Zelle. Eine Zelle hat eine Membran, die den Ein- und Auslass ermöglicht, man könnte sie als Grenzkontrolle bezeichnen. Sie hat einen Zellkern, der wie ein Kommandozentrum funktioniert und in dem sich das Genom befindet. Es gibt Transportwege, die Moleküle oder Organellen von einem Teil der Zelle zu einem anderen transportieren, was wie ein Transitsystem ist. Es gibt also viele Entsprechungen. Sie hat ein Abfallentsorgungssystem, ein Energieerzeugungssystem, ähnlich wie unsere Kraftwerke. Man kann viele Parallelen zwischen einer Stadt und einer Zelle ziehen. Und natürlich ist alles Leben eine Ansammlung von Zellen. Interessanterweise gibt es Städte, die einmal blühten und heute nicht mehr existieren. Ich gebe das Beispiel von Hampi, einer historischen Stadt in Südindien, die einst eine der größten Städte der Welt war und ein großes Handels- und Kulturzentrum. Heute ist sie nur noch eine Ansammlung von Ruinen, die von Touristen besucht werden. In diesem Sinne stimmt der Vergleich.
Ich denke, der Vergleich ist sehr hilfreich, um Zellen, Organismen und so weiter zu verstehen. Gibt es irgendetwas, das wir umgekehrt für das Design unserer Städte von Organismen lernen könnten?
Nun, eine Sache ist, dass Städte leicht erneuerbar sein sollten. Wenn es zu Verfall kommt, sollte man alte, unnötige Teile loswerden und ständig erneuern können. Eine Stadt muss sich ständig erneuern, um lebendig und pulsierend zu bleiben. Eine Stadt braucht gute Regierungsführung. Die Bedeutung von Verwaltung und Beteiligung ist ebenfalls sehr wichtig. Man kann sich eine Zelle als eine Art demokratische Regierung vorstellen. DNA ist nicht wie ein Diktator, der vorgibt, was passiert. Sie bekommt ständig Input aus der Umgebung, welche Gene ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Es ist also kein Meister im diktatorischen Sinne, sondern eine sehr reaktionsfreudige, demokratische Regierung.
Democratic government. So, Wir altern alle jeden Tag, aber was ich sehr interessant finde und gleichzeitig für selbstverständlich halte, ist, dass egal in welchem Alter wir uns fortpflanzen, unsere Kinder immer Neugeborene sind, die sozusagen bei Null anfangen. Bedeutet das nicht, dass wir irgendwie die ewige Jugend in uns tragen?
Ja, es ist ein kleines Paradoxon, dass unsere Körper verfallen und sterben, aber etwas in uns schon sehr lange existiert. Zum Beispiel stammt die Zelle, die uns ins Leben rief, von Zellen unserer Eltern ab, die wiederum von den Zellen ihrer Eltern abstammen, und so weiter, bis zurück zu den Anfängen des Lebens vor ein paar Milliarden Jahren. Das gesamte Leben könnte von dem sogenannten letzten universellen gemeinsamen Vorfahren stammen. Es gibt also eine Kontinuität des Lebens, auch wenn individuelle Körper verfallen und sterben. Und Sie haben recht, wenn unsere Kinder geboren werden, beginnen sie mit einem Alter von 0 Jahren. Es ist fast so, als ob die Alterungsuhr zurückgesetzt wurde, aber das ist auf eine komplizierte Reihe von Bedingungen zurückzuführen. Zum einen sind die Keimbahnzellen, aus denen die befruchtete Eizelle entsteht, also die Eizelle und das Spermium, die sich vereinen, weniger anfällig für DNA-Schäden und andere Arten von Schäden. Sie sind besser geschützt, aber das allein reicht nicht aus. Denn auch sie erleiden Schäden, wenn auch in geringem Maße. Es findet jedoch eine starke Selektion statt. Zum Beispiel wird eine Frau mit über 1 Million Vorläufer von Eizellen geboren. Wenn man die Anzahl der Menstruationszyklen einer Frau über ihr Leben hinweg betrachtet, sind es jedoch nur ein paar hundert. Da stellt sich die Frage, was mit diesen Millionen passiert ist. Für jede Eizelle, die tatsächlich zum Eisprung gelangt, gibt es eine Menge Selektion. Viele andere Eizellen schaffen es nicht, weil sie in irgendeiner Weise defekt sind und getestet werden. Das geschieht verstärkt mit zunehmendem Alter der Frau, was auch erklärt, warum es später im Leben schwerer ist, schwanger zu werden. Darüber hinaus überleben auch viele der sich entwickelnden Embryonen nicht, weil sie defekt sind und spontan abgestoßen werden. Und selbst in überlebenden Embryonen werden defekte Zellen eliminiert. Es findet also eine starke Selektion statt, eine brutale Selektion sowie ein hoher Schutz und eine große Menge an Ausgangsmaterial, um sicherzustellen, dass das Kind gesund und bei Null geboren wird. Das System ist allerdings nicht perfekt. Viele Kinder werden leider mit Problemen geboren.
Leonard Hayflick, ein sehr prominenter Biologe mit bahnbrechender Forschung, der kürzlich verstorben ist, sagte einmal in einem Interview mit der Lancet, ich zitiere, die Erfindung von Methoden zur Verlängerung der menschlichen Lebensdauer ist der zweitälteste Beruf der Welt oder vielleicht sogar der erste. Wenn ich an den konventionell als ältesten Beruf bezeichneten denke, hat sich dort im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte nicht viel verändert. Aber beim zweitältesten Beruf, also der Verlängerung der Lebensdauer, habe ich das Gefühl, dass wir auf einem guten Weg sind. Es geht voran, es ist in den letzten 150 Jahren viel passiert. Wird es jemals eine Grenze geben? Wird es jemals einen Punkt geben, an dem wir sagen, das war's. Die Lebensdauer hat ihren Höchstwert erreicht.
Nun, einige Wissenschaftler würden behaupten, dass wir dieses Limit bereits erreichen. Zum Beispiel hat J. Olshansky, den ich auch in meinem Buch erwähne, kürzlich einen Artikel veröffentlicht, ich glaube, erst diesen Monat, in dem er darauf hinweist, dass die Zunahme der Lebenserwartung zurückgegangen ist und sich auf einem Plateau befindet. Die Vorstellung ist, dass nicht plötzlich alle 100 Jahre alt werden, nur wegen medizinischer Fortschritte. Unsere natürliche Lebensspanne könnte ihr Limit erreicht haben. Aber selbst Olsanski würde darauf hinweisen, dass man, wenn man die Ursachen des Alterns selbst angreifen kann und nicht nur diese oder jene Krankheit beseitigt, wenn man also tatsächlich den Prozess des Alterns selbst verlangsamen oder möglicherweise sogar umkehren könnte, dann wäre es vielleicht möglich, die Lebensspanne zu verlängern. Aber das ist ein viel schwierigeres Problem, und ich stimme Olsanski zu, dass das nicht sehr bald passieren wird. Das wird Zeit brauchen. Es gibt jedoch andere, die viel optimistischer sind. Vielleicht haben Sie von seiner berühmten Wette mit Stephen Austad gehört. Sie haben gewettet, dass die Person, die 150 Jahre alt wird, bereits geboren wurde. Olsanski hat dagegen gewettet, und ich würde wahrscheinlich Olsanski unterstützen. Aber Stephen Austad ist der Meinung, dass so viele Dinge ausprobiert werden und so viel Geld in die Forschung fließt, dass irgendwann Durchbrüche erzielt werden. Ich denke, das ist der Punkt, an dem die Meinungen auseinandergehen.
Fun Fact:
Herr Ramakrishnan, in jeder Episode von Alter, was geht, bringt der Gast eine interessante Anekdote oder Zahl mit, die leicht in Erinnerung bleibt. Haben Sie etwas in diesem Bereich, das die Leute sich merken können?
Ja, ich kann Ihnen ein paar Beispiele aus dem Buch geben. Eines davon ist das Beispiel von Carl Tongaituzek, der zu einem Stamm in Papua-Neuguinea reiste und zeigte, dass sie die Kuru-Krankheit übertrugen, weil sie das Gehirn und andere Teile ihrer Vorfahren als Teil eines Gedenkrituals aßen. Sie wollten den Geist ihrer Ahnen in sich aufnehmen, das war Teil ihres Rituals. Es stellte sich heraus, dass dies eine Krankheit war, die durch Eiweiße ausgelöst wurde. Es war eine fehlgefaltete Form eines Proteins, das dann andere Proteine derselben Art dazu brachte, sich ebenfalls fehlzufalten und Aggregate zu bilden. Viele Jahre später fanden wir heraus, dass so etwas möglicherweise auch bei Demenzerkrankungen eine Rolle spielt, eine der großen Herausforderungen im Alter, und ein Problem, das schwierig zu lösen ist, da es das Gehirn betrifft und sowohl als Phänomen als auch in der Therapie sehr komplex ist. Das ist ein interessantes Beispiel. Ein weiteres Beispiel ist die Entdeckung des Thioer-Pfades, eines wichtigen Stoffwechselpfades, der durch Kalorienreduktion beeinflusst wird und am Altern beteiligt ist. Die Entdeckungsgeschichte war sehr ungewöhnlich. Sie begann damit, dass Forscher die Osterinsel, die von ihren Bewohnern Rapa Nui genannt wird, untersuchten und nach Bodenbakterien suchten, die antimikrobielle Verbindungen produzierten. Aus dieser Suche entstand Rapamycin, ein Hemmstoff dieses damals völlig unbekannten Pfades. Die Entdeckung ging von Kanada zur Osterinsel, und ein indisch-kanadischer Wissenschaftler brachte es in die USA und entwickelte es weiter. Die Geschichte nahm dann ein neues Kapitel in Basel in der Schweiz, als zwei Amerikaner und ein Inder zusammenarbeiteten, um diesen Pfad zu entdecken. Interessant ist, dass diese Forscher ursprünglich nicht versuchten, das Altern zu erforschen. Sie folgten einfach ihrer Neugier, und es stellte sich später heraus, dass ihre Arbeit einen Zusammenhang mit dem Altern hatte. So funktioniert Wissenschaft oft.
Wir haben bereits festgestellt, dass es nicht sehr einfach oder wahrscheinlich ist, dass wir in naher Zukunft das ewige Leben erreichen. Es gibt jedoch bestimmte Leute, die behaupten, dass dies durch den Transhumanismus oder durch Kryokonservierung, also das Einfrieren des toten Körpers, um ihn später wiederzubeleben, möglich wird. Wie wahrscheinlich ist das?
I think it's extremely unlikely. And
Ich halte es für extrem unwahrscheinlich. Nehmen wir zuerst das Einfrieren. Wir wissen, wie man sehr kleine biologische Proben einfrieren kann. Wir können Zellen einfrieren, wir können Eier einfrieren, wir können sogar Embryonen oder Larven von Würmern oder Fliegen einfrieren. Das wird in der Biologie routinemäßig gemacht. Aber je größer die Tiere werden, desto schwieriger wird es, weil man alle Zellen intakt erhalten muss. Das ist extrem schwierig, weil Wasser, wie Sie wissen, sich beim Einfrieren ausdehnt. Man hat es noch nicht einmal geschafft, ein kleines Tier wie eine Maus einzufrieren und wieder zu beleben. Die Vorstellung, dass man plötzlich Menschen einfrieren und wiederbeleben kann, ist absurd. Hinzu kommt, dass die Art und Weise, wie das Einfrieren beim Menschen durchgeführt wird, darin besteht, dass die Person stirbt und man sie mit einer Art Flüssigkeit füllt, ähnlich wie ein Einbalsamierungsfluid, das als Frostschutzmittel dient, um die Eisbildung zu verhindern. Zu diesem Zeitpunkt haben die Neuronen bereits großen Schaden erlitten, und selbst wenn die Verbindung zwischen den Neuronen erhalten bliebe, was man übrigens bei einer Maus geschafft hat, nachdem sie getötet wurde, weiß man nicht, in welchem Zustand sich jede einzelne Nervenzelle befindet. Das liegt komplett im Bereich der Science Fiction. Die Vorstellung, dass man sein Gehirn auf einen Computer übertragen könnte, ist noch mehr Science Fiction. Stellen Sie sich vor, es wäre möglich, Ihr Gehirn auf einen Computer zu übertragen. Dann könnten Sie eine Kopie dieses Computers machen. Wer wäre dann das echte Ich? Das ist ein echtes Paradoxon. Man hätte zwei Menschen, die darum kämpfen würden zu sagen, ich bin der echte Venki. Ich meine, das ist völliger Unsinn. Also ist beides gleichermaßen unrealistisch.
Ja, das würde zu rechtlichen und philosophischen Fragen führen, insbesondere in Bezug auf die Identität. Ein letztes Thema, das mich interessiert, was denken Sie, was wir erwarten können? Die Moderne hat Schwierigkeiten mit dem Umgang von Verlusten. Wir wollen den Tod nicht sehen. Ich weiß nicht, wie es in den USA und im Vereinigten Königreich ist, aber in Deutschland gab es früher Leichenwagen, die im Straßenbild zu sehen waren. Diese sind heute fast völlig aus dem öffentlichen Leben verschwunden. Es sind einfach nur noch Transporter mit entsprechenden Aufdrucken, ganz reguläre Autos. Also ein weiteres Zeichen dessen, wie der Tod aus der Gesellschaft verschwunden ist. Ich weiß nicht, ob das eine gute oder eine schlechte Sache ist.
Ich denke, das ist sehr schlecht. Die Menschen haben sich von der Idee eines Kreislaufs des Lebens von Geburt, Leben und Tod entfremdet. Ältere Kulturen, die näher am Tod waren, hatten, glaube ich, eine gesündere Einstellung dazu. Heute sterben Menschen häufiger in Krankenhäusern oder Pflegeheimen, nicht mehr zu Hause in einer natürlichen Umgebung. Ich denke, diese Isolation ist nicht wirklich gut. Ja, keiner von uns will sterben. Wir haben uns alle in der Evolution so entwickelt, dass wir leben wollen. Andernfalls hätten wir uns nicht in der Evolution durchgesetzt, wenn wir nicht verzweifelt versucht hätten, am Leben zu bleiben. Ich denke, diese Angst vor dem Tod und der Wunsch zu leben treibt vieles an.
Glauben Sie, dass es Fortschritte geben wird, um die Gebrechensphase des Lebens zu verkürzen, sodass wir ein längeres, gesünderes Leben führen können?
Das ist das Ziel der Mainstream-Altersforschung. Die meisten Forscher wollen nicht das Leben an sich verlängern, sondern die Gesundheitsspanne verlängern. Die Annahme ist, dass das Gesamtleben konstant bleibt. Das ist allerdings nur eine Annahme. Wenn man das gesunde Altern verbessert, könnte es sein, dass man länger lebt, der Verfall aber nur hinausgezögert wird, vielleicht um ein Jahrzehnt oder so.
Es gibt zahlreiche Ratschläge, wie man glücklich, sicher, langsamer oder wie auch immer altern kann. Welchen Rat würden Sie den Menschen geben? Abgesehen natürlich davon, dass mein Rat wäre, zuerst Ihr Buch zu lesen, damit Sie eine solide Grundlage haben.
Mein Rat wäre, maßvoll zu essen, regelmäßig Sport zu treiben und ausreichend zu schlafen. All diese Dinge beeinflussen viele der Stoffwechselwege, von denen wir mittlerweile wissen, dass sie am Altern beteiligt sind.
Würden Sie sagen, dass diese Faktoren oder diese Wege mit dem Leben eines Forschers vereinbar sind?
Ja, durchaus. Ich denke, viele Forscher treiben Sport. Ob sie genug schlafen, weiß ich nicht, aber sie achten oft auf Ernährung und Bewegung.
Herr Ramakrishnan, ich habe durch dieses Interview viele Inspirationen und Einblicke gewonnen. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Ich möchte aber auch, dass Sie nicht mit leeren Händen gehen. Deshalb gebe ich Ihnen wie anderen Gästen des Podcasts die Alter-Was-Geht-Tasse, die Sie immer daran erinnern kann, dass es nur kurzer Schritt ist von Wie geht's zu Wie wirst du glücklich und sicher altern? Vielen Dank. Es war mir eine große Freude und viel Erfolg mit Ihrem Buch.
This was Alter, was geht with the Nobel Prize Laureate Venki Ramakrishnan.
Das war Alter, was geht mit dem Nobelpreisträger Venki Ramakrishnan über sein neuestes Buch, Wie wir altern. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen und ihr habt viel über unsere Aussichten erfahren, den Tod zu verlangsamen, was wir hoffen können, was wir vielleicht nicht hoffen sollten und warum der Tod in westlichen Gesellschaften präsenter sein sollte, als er es momentan ist. Das ist zumindest meine Meinung und auch die Meinung von Venki. Aber was ist eure Meinung? Findet ihr es gut oder schlecht, wie wir heute mit dem Tod umgehen und das Streben nach ewigem Leben? Lasst es mich und andere in den Kommentaren auf Spotify, Instagram, LinkedIn und überall dort wissen, wo ihr diesen Podcast habt. Und am wichtigsten, sterbt nicht, selbst wenn ihr jetzt wisst, woran es liegen könnte. Denn solange ihr lebt, könnt ihr anderen von diesem Podcast erzählen. Lasst gerne auch eine Bewertung oder ein Stern da. Das würde mich freuen. Und
leave a review
vielleicht
a few stars.
Auch
that would be my
andere.
Pleasure. And
perhaps besonderer Dank für diese Episode geht an Daniel Cordes für seine großartige technische Unterstützung, an den Klett-Cotta Verlag, der diese Episode möglich gemacht hat, und natürlich an Venki
Ramakrishnan.
Mögen wir alle lange, glücklich und gesund leben, aber vielleicht nicht ewig.
May we all
und mögen wir uns in der nächsten Episode von Alter, was geht, wieder hören. Vermutlich wieder mit einer echten Stimme.
Perhaps not forever. And may we hear each other again in the next episode of
Alter, was geht?
Das war Alter, was geht? Mit Elmar Stracke. Hoffentlich hören wir uns bald wieder in alter Frische.